Heute bei «Apropos» Krise auf dem Balkan. Strassenblockaden, martialische Drohungen, Schüsse, die fallen. Seit Wochen ist die Lage im Norden des Kosovo angespannt. Jetzt hat der serbische Präsident angekündigt, Truppen in Kosovo zu schicken. Das weckt Erinnerungen an dunkle Zeiten. Was ist da los? Und wie gross ist die Gefahr von einer Eskalation? Über das reden wir bei «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Bei mir im Studio steht der Enver Robelli. Er ist ehemaliger Korrespondent in Zagreb und Experte für Südosteuropa. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Enver.
Hoi Philipp.
Enver, ganz ehrlich, die Situation im Norden von Kosovo ist für Außenstehende ziemlich unübersichtlich. Es gibt Bilder von Lastwagen, die Strassen blockieren, Schlagzeilen über Wahlen, die an- und wieder abgesagt werden. Kannst du uns zuerst mal sagen, was ist der Norden von Kosovo überhaupt für eine Gegend? Wer wohnt dort? Wie sieht es dort aus?
Der Norden von Kosovo ist seit Kriegsende, also seit 1999, praktisch ein rechtsfreier Raum. Nach dem Einmarsch der NATO-Truppen, wo damals ja den Massenmord vom serbischen Regime an die kosovo-albanische Bevölkerung gestoppt haben, haben ja müssen serbische Truppen Kosovo verlassen. Und sehr viele Serben, die aus Angst vor Racheaktionen der Albaner hatten, haben sich im Norden zurückgezogen. Und so ist der Norden eigentlich so zu einem Vorposten von Serbien in Kosovo geworden. Sehr viele Serben haben sich dort oben konzentriert, verbarrikadiert sozusagen, und sie lehnen die kosovarische Stadt ab. Sie werden direkt von der serbischen Regierung mehr oder weniger kontrolliert und gesteuert, um den kosovarischen Staat zu sabotieren. Ziel ist eigentlich klar, man will die territoriale Teilung von Kosovo, also die Serbien, will die Serben im Norden und Serbien als Staat, man will eigentlich die Grenzen so ändern, dass ein Teil von Kosovo sich an Serbien anschliessen kann.
Kannst du schon sagen, wie das grössenverhältnismässig ist? Also wie viele Leute, also wie viele ethnische Serben wohnen dort? Ist es ein grosses Gebiet oder nicht so?
Im Norden, man schätzt vielleicht etwa 60'000 Menschen, also nicht mehr. Und was man oft vergisst, 2/3 der Serben, die meisten, leben ja verstreut im Rest von Kosovo. Und wenn es natürlich zu einer Teilung kommt, dann werden sie massiv unter Druck stehen und über kurz oder lang wahrscheinlich auch Kosovo verlassen.
Okay. Das heisst, man hat das Gebiet in dem Norden, wo eben eher von Serben kontrolliert worden ist, wo quasi Anarchie herrscht so halbe. Die Bilder, die uns jetzt so erreichen, was läuft momentan dort genau?
Also die kosovarische Regierung hat ja versucht, das Recht durchzusetzen in diesem Gebiet. Es gibt ja in diesem Gebiet sehr viele Serben, die immer noch mit alten Autokennzeichen fahren. Es hat ein Abkommen gegeben in Brüssel, die Autokennzeichen auszuwechseln und kosovarische Autokennzeichen zu übernehmen. Die Serben haben sich geweigert mit Unterstützung von Belgrad. Die Regierung hat versucht, das durchzusetzen. Dann sind sie auf die Barrikade. Lokale Polizisten, also Serben, die in der kosovarischen Polizei gewesen sind, die haben ihre Uniformen so theatralisch zurückgegeben und haben dann gesagt, wir wollen mit dem Staat und mit der Regierung in Pristina nicht mehr zusammenarbeiten. Was noch sehr interessant ist, im Norden von Kosovo zahlen die Serben seit 20 Jahren auch keine Stromrechnungen. Das heisst, der kosovarische Staat hat bisher 300 Millionen Euro für Stromrechnungen zahlt. Also der Staat hat das müssen begleichen. Das hat zu sehr kuriosen Entwicklungen geführt, dass sich im Norden, weil der Strom dort so billig war, oder gratis kannst du sagen, dass sich dort Kryptomafia eingenistet hat und dort eine ganze Industrie entstanden ist, weil eben der Strom gratis war. Und mittlerweile gibt es das weniger oder nicht mehr, weil die Regierung dagegen vorgegangen ist. Aber ja, der Widerstand von der organisierten Kriminalität ist gross und das dürfen wir natürlich, man kann natürlich nicht einfach sagen, die Serben sind schuld. Es gibt natürlich immer wieder sehr schöne, gute Verbindungen zu der albanischen Mafia im Süden, oder? Man schafft sehr gern zusammen. Aber man haltet einfach den Zustand, sobald einfach der Profit läuft.
Das eine ist über den Strom, das andere die Autokennzeichen und dann ist die Sache mit den Wahlen gewesen. Was ist dort das Problem gewesen genau?
Ja, weil Bürgermeister, nach den Polizisten, sind auch Bürgermeister im Norden zurückgetreten. Sie haben gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit der Regierung von Kosovo zusammen. Laut Verfassung ist der Staat verpflichtet, innerhalb von einer gewissen Frist Wahlen auszuschreiben. Und dann hat die kosovarische Regierung, die kosovarische Staatschefin, hat das gemacht. Und nachher sind sie wieder auf Barrikaden gegangen und haben dann mit verschiedenen Lastwagen Strassen blockiert, um die Wahlen zu verhindern, die für den 18. Dezember geplant gewesen wären. Man hat auf Wahllokal Anschläge verübt und der Druck vom Westen ist dann gestiegen und die kosovarische Regierung und die Staatschefin haben dann die Wahlen bis April, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, verschoben.
Mhm. Die Krise schwelt jetzt schon seit ein paar Wochen sogar. Jetzt hat das Wochenende der Alexander Vucic, der serbische Präsident, damit droht, Truppen zu schicken in Kosovo. Ist das eine ernsthafte Drohung?
Ich rechne nicht mit einer grossen Eskalation. Der serbische Präsident Vucic ist ein Drama-Queen, er ist ein Schauspieler. Der versteht die Klaviatur von der Propaganda virtuos. Nicht von ungefähr ist er Propagandaminister von Milosevic Ende der 90er Jahre. Er war ein führender Hooligan Anfang der 90er Jahre beim Roten Stern Belgrad. Und als Politiker, also man kann seinen Arbeitstag so beschreiben, er ist 12 Stunden Brandstifter und 12 Stunden spielt er den Feuerwehrmann. So kann er sich unentbehrlich machen als Garant von der Stabilität auf dem Balkan gegenüber der EU. Und das macht er jetzt. Seine drohigen Truppen jetzt in Kosovo zu schicken, dienen nur dazu, eigentlich seine nationalistische Klientel in Serbien zu mobilisieren. Er weiß ganz genau, dass die NATO das nicht wird bewilligen. Also ohne Einverständnis von der NATO-Truppe wird Serbien keine Truppen nach Kosovo können schicken. Und man kann sich fragen, wieso macht Vucic das? Er steht unter Druck, weil er die Sanktionen von der EU gegen Russland nicht mitträgt. Er steht unter Druck, weil Frankreich und Deutschland in den letzten Wochen einen Plan vorgestellt haben oder ihm unterbreitet haben, dass Serbien stillschweigend Kosovo muss anerkennen. Nicht direkt, aber indirekt. Und was er jetzt macht, er muss jetzt eben die Drama Queen spielen, den Preis hochzutreiben, damit er möglichst wenig Kompromiss in diesem Konflikt machen kann. Das ist natürlich, also Kosovo als Thema in Serbien, für jeden nationalistischen Politiker ist natürlich als Thema sehr willkommen. Man kann mit Emotionen spielen, mit der Geschichte, mit der Vergangenheit. Und mit dem Thema kann man wunderbar ablenken von Korruption, von Unterdrückung, von der Medienfreiheit. Vor kurzem hat ein Mafia-Boss vor Gericht in Belgrad gesagt, ich bin eigentlich ein Staatsdiener gewesen, ich kenne den Präsidenten. Der Sohn vom Herrn Vucic lässt sich immer wieder mit dubiosen Figuren von der Belgrader Unterwelt fotografieren. Und natürlich so die Art und Weise, wie man eine Krise verschärft, oder, ist oft künstlich, um von den wahren Problemen abzulenken. Man muss zum Beispiel nur die Rede von Vucic hören. Er tritt ja, es ist ja eine permanente Propagandashow, er tritt ja praktisch 3 bis 4 Mal pro Woche im Fernsehen auf und er sagt immer, es droht uns die schlimmste Nacht. Vor uns stehen die schlimmsten Wochen. Und nachher wird das verstärkt von den Medien, die sagen, der Westen will ja unseren Präsidenten umbringen. Und ich habe das Gefühl, also der Vucic ist, glaube ich, etwa 99 Mal bisher umgebracht worden, wenn man einfach den Medien würde glauben. Es ist oft sehr unverantwortlich, aber es ist einfach Teil vom Game.
Mm. Du hast die Sanktionen angesprochen, die Serbien nicht mitträgt gegen Russland. Inwiefern spielt Russland sowieso auch eine Rolle in diesem aktuellen Konflikt? Man hat schon davon gehört, dass der Putin eine zweite Front aufbauen will. Ist da etwas dran?
Russland versucht seit Jahren, die Region zu destabilisieren, meist erfolglos. Man hat ja versucht, zum Beispiel den NATO-Beitritt von Nordmazedonien zu verhindern, ist nicht gelungen. Man hat versucht, den NATO-Beitritt von Montenegro zu verhindern, ist nicht gelungen. In Serbien hat Putin schon Einfluss, vor allem weil er das Regime unterstützt mit Billiggas. Aber sonst hat ja Russland nicht viel anzubieten eigentlich. Also 2/3 vom Außenhandel tut ja Serbien mit Westeuropa, mit der EU abwickeln. Und der Vucic weiss das genau. Aber er benutzt eigentlich Russland oder die Allianz mit Russland, um Europa zu erpressen. So Botschaft schicken Richtung Brüssel. Ja, wenn der Westen Serbien oder Vucic und sein Regime so nicht akzeptiert, wie er ist, oder? Dann haben wir immer noch eine zweite Option. Und die zweite Option ist Russland. Das ist meistens eine leere Drohung. Wie gesagt, sehr viele Serben kennen Russland gar nicht. Sie wollen gar nicht von Russland wissen. Sie reisen sehr gerne. Sie geniessen die Reisefreiheit, die sie in Europa haben. Aber der Vucic spielt mit dem. Und Es ist mehr natürlich oft auch mehr als ein Spiel. Vor ein paar Monaten haben sich russische Oppositionelle in Belgrad getroffen. Der serbische Geheimdienst hat fleissig mitgelost und hat die Abhörprotokoll nach Moskau weitergereicht. Kaum sind die russische Oppositionelle in Russland gelandet, sind die verhaftet und der eine ist zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden, der andere steht, also ihm droht auch eine langjährige Strafe. Also ganz ungefährlich ist es nicht, aber seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich sehr viele Staaten auf dem Balkan, die ja eh pro-westlich sind, aber man hat sich müssen klar positionieren. Oder? Und Serbien tut sich schwer und der Druck ist grösser geworden von der EU und darum hat Herr Vucic gewisse Schwierigkeiten und verliert manchmal Kontrolle.
Wie reagiert eigentlich Kosovo auf die Drohungen von Vucic?
Grundsätzlich kann man es der kosovarischen Regierung ja nicht verbieten, Recht durchzusetzen auf dem ganzen Territorium von Kosovo. Der Ministerpräsident von Kosovo sagt, wir sind ein souveräner Staat und wir können das durchsetzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil das Problem ist, erstens, im Land ist NATO präsent, es gibt eine EU-Mission und Sicherheitsgarantien für Kosovo, die hängen natürlich von der NATO ab. Also man kann nicht einfach einmarschieren im Norden und Recht durchsetzen. Es braucht einen Dialog. Und in dem Punkt, das ist das, was ich auch im Fall vom Premierminister von Kosovo kritisiere, in dem Punkt hat er schon versagt, weil im Wahlkampf hat er versprochen, er wähle eigentlich einen Dialog mit den lokalen Serben. Und das ist ihm nicht gelungen. Ich kann ja auch verstehen, dass das nicht einfach ist, weil Belgrad sehr viele Serben, die mit den Kosovo-Albanern oder mit der Regierung, die von den Kosovo-Albanern dominiert ist, zusammenarbeiten. Belgrad setzt die Serben unter Druck. Das ist schon so. Aber ich sehe, dass auch der Ministerpräsident von Kosovo manchmal lieber den Populist spielt, als einen Dialog mit der lokalen serbischen Minderheit zu suchen. Es ist ja nicht so, man hat ja im Westen oft den Eindruck, irgendwie die Serben und Albaner, die hassen sich irgendwie 24 Stunden oder 25 Stunden, wenn der Tag ein bisschen länger dauert. Das ist ja gar nicht so. Also im Resten von Kosovo gibt es sehr viele gute Beispiele, wo man wirklich, man hat ja die gleichen Sorgen, man lebt eigentlich friedlich miteinander. Also es gibt, ich kenne zum Beispiel Gemeinden, wo die Serben Albanisch lernen. Das ist ja nie so gewesen. Es gibt gemeinsame Proteste von Umweltschützern, weil sie sich irgendwie aufregen, weil ein Fluss kaputt gemacht wird. Weil die Serben natürlich grossartige Traditionen haben beim Schnapsbrennen, tut man zusammen Schnapsbrennen. Also ich kenne sehr viele Beispiele, wo eigentlich sehr gut läuft. Aber solange natürlich sich Serbien mit der Unabhängigkeit von Kosovo nicht abgefunden hat, gibt es immer Eskalationspotenzial.
Das heisst, kurz gefasst, der kosovarische Ministerpräsident kann gar nicht so viel machen jetzt auf die Drohungen von Vucic.
Der Albin Kurti, der Ministerpräsident von Kosovo, hat ja probiert und hat gesehen, dass das schwierig ist, jetzt einfach so losmarschieren Richtung Norden und kosovarisches Recht durchzusetzen. Ich glaube, es braucht schon einen Dialog zwischen beiden Seiten und der Kurti, der Ministerpräsident von Kosovo, hat müssen Rücksicht nehmen auf den Wunsch, auf den Druck der Amerikaner und der Europäer. Aber wie gesagt, das Ganze, also die ganze Eskalation hat natürlich, im Hintergrund spielt immer noch der Plan, den Frankreich und Deutschland präsentiert haben.
Und bei diesem Plan geht es darum, dass Serbien eben die Unabhängigkeit vom Kosovo anerkennen soll. Ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen und nochmal grundsätzlich über den Kosovo reden. Warum ist eigentlich das Gebiet vom heutigen Kosovo so umstritten?
Wo soll ich anfangen? 1389, 3 Jahre nach der Schlacht in Sempach. 1389, ich rede von der Schlacht auf dem Amselfeld, wo das Osmanische Reich einen Teil vom Balkan hat ja erobern und dort haben die Serben, aber nicht nur Serben, die Schlacht ja verloren. Und nachher ist ja Kosovo unter osmanischer Herrschaft gekommen, bis 1912. Also in der Geschichte kann man sagen, die Türken hätten eigentlich, wenn sie so wie die Serben würden argumentieren, die Türken könnten sagen, wir haben Kosovo 500 Jahre beherrscht, also Kosovo gehört eigentlich zu Türkei oder weiter Teil vom Balkan. Die Serben haben es eigentlich in der Geschichte über 200 Jahre geherrscht. Aber ernsthaft, 1912 hat sich das Osmanische Reich ja zurückgezogen aus dem Balkan und Serbien hat sich ausgedehnt. Die Serben hatten eine Armee, sie hatten einen funktionierenden Staat und haben dann Kosovo zurückerobert, in Erinnerung an den Kosovo-Mythos. dort, wo Serbien 1389 ja die grosse Schlacht verloren hat und die serbischen Herrscher damals das himmlische Reich gewählt haben und nicht das irdische. Und in der Anfangsphase sind Kosovo-Albaner wirklich brutal unterdrückt worden, so bis zum Zweiten Weltkrieg. Sehr viele haben auch Kosovo verlassen in Richtung Türkei, sind ausgewandert. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es mit der Unterdrückung weitergegangen. Bis Mitte der 60er Jahre hat Josip Broz Tito, der damalige jugoslawische Führer, versucht, das Land zu dezentralisieren und der Kosovo hat grössere Autonomie bekommen. Und so haben sich dann Kosovo-Albaner auch entfalten. Es ist vieles entstanden, also Industrie, Uni in albanischer Sprache. Das hat alles nicht gegeben vorher. Und das Problem ist, hat sich verschärft nach dem Tod von Tito 1980. Da hat, also nicht nur bei den Serben, also alle haben ein bisschen mit dem Nationalismus gespielt. Muss man einfach so deutlich sagen. Aber weil der serbische Nationalismus der aggressivste war, hat natürlich mit Milosevic, haben sie eigentlich auf den Trümmern von Jugoslawien eigentlich einen grossserbischen Staat einrichten. Dagegen haben sich sehr viele andere Völker gewehrt, vereinfacht gesagt. Und darum ist es dann auch zum bewaffneten Konflikt gekommen. Zuletzt eben in Kosovo 1998, wo es zum bewaffneten Widerstand gegen die serbische Staatsmacht gekommen ist, weil Serbien 1989, genau 600 Jahre nach der Schlacht auf dem Amselfeld, die Autonomie von Kosovo abgeschafft hat und praktisch ein Apartheid-Regime in Kosovo installiert hat. Also man hat keine Schulen mehr in albanischer Sprache gehabt. Und die Albaner haben dann so im Untergrund einen Parallelstaat aufgebaut. Die Serben haben an der Oberfläche geherrscht, die Albaner waren im Untergrund gewesen. Und mit der Zeit war einfach der Zustand nicht mehr haltbar gewesen und sehr viele junge Leute haben einfach Geduld verloren und haben zu den Waffen gegriffen. Und haben dann genauso brutal natürlich auch zurückgeschlagen. Das muss man auch klar sagen. In diesem Konflikt, um nicht einen zweiten Völkermord zuzulassen wie in Bosnien, Srebrenica, hat dann NATO interveniert, hat das gestoppt. NATO-Truppen sind dann einmarschiert, Anfang Juni 1999. Und Kosovo ist unter UNO-Verwaltung gestellt worden. Dann hat natürlich eine sehr schwierige Phase angefangen für die serbische Minderheit, weil die kosovarischen Befreiungskämpfer, darunter auch sehr unverantwortlich, auch ein paar Kriminelle, die serbische Minderheit vertrieben haben. Und sehr viele Serben sind dann auch geflüchtet. Und das ist sicher ein dunkler Kapitel in der jüngsten Geschichte von Kosovo. Und darüber redet man nicht gerne in Kosovo. Und wer darüber redet, wird oft auch diffamiert und als serbischer Spion hingestellt. 2008 hat dann Kosovo mit dem Segen von der westlichen Mächte die Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien anerkennt das bis heute nicht und so schwelt der Konflikt weiter.
Eines der ersten Länder, wo Kosovo anerkannt hat, war die Schweiz. Es ist aber eben, wie gesagt, du hast erwähnt, es sind nicht alle, die Unabhängigkeit anerkannt haben. Dass Serbien nicht macht, ist wie nachvollziehbar. Warum das andere Länder nicht anerkennen, wie Spanien, Zypern, Griechenland?
Es gibt verschiedene Gründe. Also Zypern zum Beispiel, weil als Land geteilt ist, in einem türkischen und in einem griechischen Teil. Spanien wegen Katalonien. Slowaken, so ein bisschen eine Mischung. Sie haben auch eine grosse ungarische Minderheit, aber auch eine Mischung, so ein bisschen Sympathie für die Serben. Rumänien, auch das Gleiche. Griechenland spielt eigentlich sehr, sehr eine vernünftige Rolle in den letzten Jahren. Sie anerkennen zwar Kosovo nicht, aber sie haben sehr enge, sehr gute Beziehungen zu Kosovo. Die griechische Linke tut eigentlich der Ministerpräsident, wo eher ein linksprogressiver Politiker ist, hofieren. Man kann jetzt auch mit einem kosovarischen Pass nach Griechenland reisen und so. Also Griechen haben eher ein entspanntes Verhältnis. Aber sehr viele Staaten warten natürlich und sagen, solange der Konflikt ungelöst ist, solange Serbien Kosovo nicht anerkennt, wieso müssen wir Kosovo anerkennen? Und darum ist es auch wichtig, dass es zu einer Einigung kommt, dass man auch für Serbien so einen Ausweg findet, damit sie sich mit der Unabhängigkeit von Kosovo abfinden können.
Wie sieht denn der Plan von den Deutschen und den Franzosen, die du erwähnt hast?
Die Basis ist, glaube ich, so der Grundlagenvertrag von Anfang der 70er Jahre zwischen Deutschland und, also DDR und BRD. Also die beiden Staaten haben sich damals geeinigt, Wir anerkennen uns gegenseitig zwar nicht, aber wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Das heisst, die DDR kann dann Teil, also Mitglied von der UNO werden, Bundesrepublik Deutschland auch. Ja, also man kann es so sagen, wir sind einig, dass wir einfach über die grosse Frage nicht einig sind und im Alltag lassen wir uns in Ruhe und wir entwickeln, soweit das möglich ist, normale Beziehungen.
Ist das ein gangbarer Weg?
Ich finde schon, ja. Ich finde schon, weil man kann natürlich immer sagen, das Beste wäre, wenn Serbien würde sagen, wir anerkennen Kosovo und damit ist die Sache gegessen. Ich glaube, der Politiker in Serbien ist noch nicht geboren. und darum ist es, glaube ich, schon ein gangbarer Weg. Aber ein gangbarer Weg, was heisst das? Wenn Serbien natürlich nicht weiterhin versucht, Kosovo von innen zu sabotieren, mit Hilfe von gewissen serbischen Politikern in Kosovo, das wird man dann sehen in Zukunft. Ja. Aber ich halte das für einen gangbaren Weg.
Diese Woche tut Kosovo seine EU-Mitgliedschaft beantragen. Warum macht das der Kosovo?
Ja, 2003 hat ja die EU an einem schönen Sommertag in Thessaloniki allen Staaten von der Region Beitrittsperspektiven in Aussicht gestellt. Und alle Staaten in der Region sehen eigentlich ihre Zukunft in der EU. Kosovo hat keine außenpolitische Option. Also man kann nicht sagen, wir Kosovo wollen Teil von einem euroasiatischen Raum werden unter türkischer Herrschaft. Das wollen die meisten ja nicht. Und die Verbindungen also vom ganzen Balkan zu Europa sind ja, zu Westeuropa sind ja sehr eng. Sehr viele Leute leben in Westeuropa. Und man sieht einfach Europa als ja, als Modell. Nach dem Modell will man eigentlich leben.
Ist es überhaupt möglich, Mitglied von der EU zu werden, wenn einzelne Mitgliedstaaten von der EU nicht einmal die Unabhängigkeit vom Land anerkennen?
Nein, das ist unrealistisch. Aber ich meine, Mazedonien ist seit 2000 und, oder mittlerweile sagt man Nordmazedonien, seit 2005 Kandidat für EU-Mitgliedschaft. Das geht eine Ewigkeit. Und ja, ich weiß auch nicht, man kann ja zynisch sagen, bis der Balkan die EU beitritt, wird es die EU eh nicht mehr geben. Das sagen sehr viele Zyniker in Balkankneipen. Aber ja, ich meine, lange Zeit hat man gesagt, der Balkan ist doch der Hinterhof von Europa. Es ist eigentlich der Innenhof, weil es ist alles umzingelt von EU- und NATO-Staaten. Und am Schluss geht es irgendwie um knapp 20 Millionen Menschen. Also es ist gar nicht so. Ich glaube, es wäre verkraftbar für die EU, aber die müssen liefern. Und das ist ein riesiges Problem, weil sehr viele Politiker denken natürlich kurzfristig an Machterhalt.
Ich würde gerne zum Schluss noch über die Schweiz reden. Wie steht eigentlich die Schweiz jetzt zu diesem aktuellen Konflikt im Norden von Kosovo?
Die Reaktion vom Aussen-Departement zu dieser Krise habe ich eher komisch gefunden. So ein bisschen sehr, sehr, sehr super neutral. Beide Seiten müssen jetzt dazu beitragen, dass die Lage nicht eskaliert. Und gegen Barrikaden, die errichtet worden sind, man sagt aber nicht, wer irgendwie eine Barrikade errichtet hat, und erinnert mich ein bisschen an die Schlagzeilen von einer serbischen Zeitung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, wo es geheißen hat, die Ukraine greift Russland an. Also ich glaube, unsere Diplomaten in Bern hätten schon ein bisschen weitsichtiger können reagieren.
Was löst der Konflikt eigentlich in der Diaspora in der Schweiz aus, weil er recht gross ist?
Man verfolgt das natürlich mit grossem Interesse, aber nicht jetzt mit der Intensität, wie zum Beispiel die letzten Wahlen, wo die Diaspora ja eine grosse Rolle gespielt hat. Sehr viele von Zürich und Genf und Basel sind gewählt und es ist so eine Stimmung entstanden, jetzt oder nie die bisherige korrupte Kaste in die Wüste zu schicken. Und das ist gelungen. Nur natürlich auch Diaspora kann natürlich kein Wunder bewirken in Kosovo. Es ist natürlich Aufgabe von der Bevölkerung dort und von der Regierung, das Land vorwärts zu bringen. Und das klingt nicht so schnell.
Danke vielmals, Emmer. Jetzt allerletzte Frage. Du hast gesagt, du tust die Möglichkeit von einer totalen Eskalation sehr klein beurteilen. Kannst du uns auf der anderen Seite sagen, was es brauchen würde jetzt, dass der ganze Konflikt sich wird lösen?
Mehr Engagement von der internationalen Gemeinschaft, von den Europäern und von den Amerikanern. Sie haben den Balkan in den letzten 10 Jahren ziemlich vernachlässigt. man hat sich zufrieden gezeigt, solange nicht gekämpft wird. Und ich glaube, der ganze Konflikt in der Ukraine hat einfach eine Dynamik ausgelöst. Und das ist auch eine Chance, jetzt auf dem Balkan Präsenz zu zeigen, auch dieser Region Zukunft zu ermöglichen. Das muss, wie ich vorher gesagt habe, es muss ja nicht ein EU-Beitritt Monat oder übermorgen sein, aber dass die Staaten Teil vom gemeinsamen Markt der EU werden, dass das engere Zusammenarbeit mit der EU möglich wird, das würde der Region schon helfen. Es ist bisher also ein unglaublicher Skandal gewesen, dass Bürger von Kosovo keine Visumsfreiheit genossen haben. Also man stellt sich vor, seit 30 Jahren darf kein Kosovo-Albaner ohne Visum nach Westeuropa reisen. Isolierte Gesellschaft produziert immer Fanatiker, viel Frust, viel Enttäuschung. Und ich meine, Georgien hat Visafreiheit, Ukraine hat Visafreiheit. Jetzt vor kurzem, nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, hat sich die EU genötigt gefühlt, endlich einmal die Visafreiheit zu beschliessen. Und ab dem 1. Januar 2024 werden dann Bürger von Kosovo, also nicht nur Kosovo-Albaner, sondern auch Serben und Türken und Roma, werden dann sich für 90 Tage, also nicht als Arbeitsmigranten, für 90 Tage im EU-Raum oder im Schengen-Raum, besser gesagt, sich bewegen können. Und das ist natürlich ein Fortschritt und ich hoffe, es gibt weitere in den nächsten Monaten und Jahren.
Danke, Enver.
Bitte.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zu der Krise im Norden des Kosovo. Ich habe geschwätzt mit Enver Robelli. Er ist Südosteuropa-Experte auf unserer Redaktion. Mein Name ist Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.